wir in Thüringen jedenfalls beruhigt sein. Wir sind nicht im Brennpunkt.
Wir sind aber schon jetzt im Brennpunkt und ich, für die, die sich wundern, wo kommt die Stimme her? Ich bin Reinhard Hucke, jetzt mal dazugekommen
zum Montagsgespräch. Manchmal höre ich so Stimmen und denke, ist alles mit dir in Ordnung, aber dann höre ich ihn lachen und denke, ach, ist doch nur der.
Das ist der, der immer lacht. Ne? Ich habe mir auch vorgenommen, jetzt nicht zu lachen, ganz ernsthaft zu bleiben.
Ist auch nicht zum Lachen.
Nee, ist auch nicht zum Lachen, denn es geht um ein ernstes Thema im Montagsgespräch, denn in 4 Wochen wird wieder gewählt. Wir wählen ja in Thüringen jetzt mehrfach, im Oktober Landtagswahl. In 4 Wochen sind aber die Kommunalwahlen und die Europawahlen. Und einer, der von Amts wegen damit zu tun hat, den haben wir jetzt zu Gast, den haben wir uns eingeladen, nämlich Norman Bulenda, der ist jetzt bei uns. Wir sagen erstmal Hallo.
Ja, hallo.
Schönen guten Tag, Bulenda. Ich muss mich erstmal an Ihr Gesicht gewöhnen, an Sie gewöhnen. Jahrzehntelang gefühlt reiner Schönheit hat uns die Welt erklärt. Jetzt sind Sie sein Nachfolger. Das ist schon große Fußstapfen und eine harte Aufgabe, oder?
Ja, es sind wirklich große Fußstapfen. Er hat ja ziemlich viel Erfahrung in Sachen Wahlen. Das ist natürlich so, dass dann die Fußstapfen groß sind.
Aber Sie scheinen ja auch selbstbewusst zu sein und schon eine Weile im Geschäft. Sie haben als IT-Systemelektroniker in der Stadtverwaltung angefangen, in der Statistikstelle. Also haben von die ganzen Bereiche mal durchgegangen. Sie wissen, was Sie tun.
Ja, genau. Ich bin in der Verwaltung aufgewachsen. Ich habe natürlich IT-Systemelektroniker angefangen, habe dann noch Verwaltungsfachwirt gemacht, mich in Statistik natürlich auch noch weitergebildet. Ist logisch, wenn man in der Abteilung Statistik und Wahlen arbeitet, sollte man das schon Know-how mitbringen. Ja, und jetzt bin ich an Schönheit sein Nachfolger.
Als junger Typ, was sind Sie für ein Jahrgang?
Ich bin 83er Jahrgang.
Oh, der Jüngste auf jeden Fall von uns dreien, kann man sagen. Was bei dir ja keine Kunst ist, aber bei mir war es jetzt knapp gewesen.
Bin ja auch so ein bisschen. Das sieht man euch aber nicht an.
Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Also ich warte auf meine Wahlbenachrichtigung. Hast du schon eine bekommen, lieber Reinhard?
Ich habe schon eine bekommen. Ich habe sie. Du hast noch keine bekommen?
Nee, echt nicht.
Na gut, das wird ja seine Gründe haben. Ich weiß gar nicht, können wir ja mal fragen. Die sind doch jetzt gerade im Umlauf. Also bis wann müssen die spätestens da sein? Ab wann müssen sich die Hörer und Hörerinnen Sorgen machen, dass man sie vergessen hat?
Ja, die Wahlbenachrichtigungen werden gerade fleißig verschickt. Bis zum 5.5. sollten sie eingegangen sein.
Das also bis kommenden
diese
Sonntag.
Woche Sonntag sollten die da sein. Wer noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, einfach mal im Briefwahlbüro anrufen. Die Telefonnummern findet man im Amtsblatt oder eben auch auf erfurt.de.
6550, Zentrale kann man sich auch verbinden lassen.
Genau.
Ich muss aber jetzt noch nicht in Panik verfallen, wenn der Herr Hucke schon die Wahlbenachrichtigung bekommen hat und ich nicht. Das ist jetzt,
werden
gerade rausgeschickt und kommen die nächsten Tage.
Genau, es werden noch ein paar gedruckt und ein paar werden auch noch verschickt. Es sind da insgesamt 174.000 Wahlbenachrichtigungen, die rausgehen. Das ist natürlich eine ganze Menge, die auch in einer sehr kurzen Zeit in Erfurt verteilt werden müssen. Da haben natürlich verschiedene Stellen ordentlich zu tun.
Ich habe schon so ein bisschen gelunzt auf den Wahlzettel. Den brauche ich dann ja quasi auch, wenn ich zur Wahl gehe. Aber falls ich jetzt nicht da wäre, um da mal anzufangen, ab nächsten Montag, genau in einer Woche, gibt es ja auch die Möglichkeit zur Briefwahl. Und da habe ich nur gelesen, da muss man, also für die, die nicht am 26. Mai wählen können, dann einen Wahlschein extra beantragen. Also ich habe noch nie Briefwahl gemacht, deswegen wollte ich noch mal wissen, wie das Prozedere dann läuft.
Ja, das ist schön zu hören, dass Sie immer ins Wahllokal gegangen sind. Briefwahl ist natürlich möglich. Dazu ist ein Antrag zu stellen. Der ist entweder auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung enthalten oder eben auch auf erfurt.de. Mittlerweile aufgrund der vielen Nachfragen auch auf die Startseite gelandet. Ein Online-Wahlscheinantrag. Da kann man einfach anklicken, sich durch das Formular durcharbeiten. Ist nicht viel und dann hat man die Briefwahlunterlagen beantragt und sie werden einen zugeschickt.
Sie haben jetzt, ich freue mich, dass Sie direkt gegangen sind. Es ist aber für Sie schon einfacher, am 26. zu wählen. Der Aufwand, Briefwahl, ist doch etwas größer für die Verwaltung und auch teurer?
Ja, es ist ein Stück teurer, das stimmt schon. Wobei das nicht vordergründig ist. Der Aufwand ist natürlich hoch, den man bei der Briefwahl hat. Die Briefwahl ist in den letzten Jahren auch immer deutlich angestiegen. Wir lagen mal bei 12%, 10%. Mittlerweile bei der letzten OB-Wahl waren 26% schon Brieffehler. Das ist schon ordentlich.
Wann werden die Brieffehler ausgezählt? Die können ja bis zu dem Freitag vor der Wahl, also bis zum 24. Mai, ihre Briefwahl dann abgeben oder ist möglich, dahin zu schicken. Wann werden die ausgezählt, diese Stimmen? Also wann kommen die mit in den Topf?
Die Auszählung für die Briefwahlunterlagen findet auch am Sonntag statt. Das ist gleichgesetzt zu der Urnenwahl.
Also Sie dürfen nicht schon mal vorher mal reinlunsen und so weiter.
Nein, ist lunsen ist gar nicht. Die Briefe bleiben verschlossen bis zum Sonntag. 15 Uhr werden die Wahlbriefumschläge geöffnet, aber der Stimmzettelumschlag bleibt nach wie vor geschlossen. Der kommt wieder in die Urne und erst ab 18 Uhr fällt der Startschuss für alle Wahllokale, die Stimmzettel auszuzählen.
Sie haben gerade erst gesagt, das heißt, Sie kommen aus Erfurt.
Ich komme aus Erfurt, ja, das ist
sehr gut. Das ist ja im positiven Sinne verräterisch, wenn man sagt, also Örst, da hört man sofort, das muss ein Erfurter sein. Fühlen Sie sich als Puffbohne?
Ich fühle mich als richtige Puffbohne, ja.
Also das heißt, Ihnen ist es auch nicht egal, ob die Leute zur Wahl gehen und die Ergebnisse der Kommunalwahl sind auch nicht egal, oder? Das ist nicht so ein ganz normaler Job. Das ist schon was Wichtiges aus Ihrer Sicht?
Ja, natürlich ist das wichtig. Die Kommunalwahl wird immer zweitrangig betrachtet, aber wenn man sich überlegt, was der Stadtrat eigentlich alles entscheidet, ne, die Kitas, Schulen, Infrastruktur, die Straßen, Radwegenetze etc., das ist schon eine hohe Aufgabe, Verantwortung und hat ja auch einen immensen Einfluss auf die Erfurter selbst.
Das versuchen wir auch immer wieder in den verschiedenen Sendungen zu erklären, weil man denkt ja so als Laie, als absoluter Laie, dass der Oberbürgermeister sozusagen der große Chef ist, der gestaltet. Der ist natürlich der Chef der Verwaltung, aber Stadtrat sind sozusagen die Gestalter, die die Verwaltung vor sich hertreiben, sage ich mal im positiven Sinne. Insofern kann man hier nochmal sagen, keine unwichtige Wahl auf jeden Fall.
Nein, auf keinen Fall.
Ich würde ganz gerne mal von Ihnen wissen, weil Carsten eben schon meinte, Puffbohne und so weiter. Sie sind ja als Wahlleiter erstmal neutral und das sollten Sie auch bleiben. Aber wie machen Sie für sich das aus? Sie sind ja auch ein politisch denkender Mensch und werden ja selbst auch wählen. Also wo sind für Sie dann Grenzen? Also gehen Sie zu Wahlveranstaltungen hin? Also wo sagen Sie, da bleibe ich neutral und da bin ich dann politisch denkend?
Ja, neutral muss ich natürlich zum einen auf Arbeit sein, wenn ich im Amt bin, das ist vollkommen klar. Das ist egal, wer da zu mir kommt. Ich bin da neutral, freundlich zu jedem. Es ist natürlich auch so, dass ich Wahlveranstaltungen nicht besuche, grundsätzlich nicht. Das wäre ein bisschen, würde ein falsches Bild abgeben. Und auch im Privaten informiere ich mich natürlich für mich selber, aber ich agiere jetzt nicht so, dass ich da mich groß auf Stammtischgespräche zu einzelnen Parteien einlasse oder da vielleicht noch in WhatsApp-Gruppen mich da mitteile.
Wie viele Parteien treten denn an zur Stadtratsmitgliederwahl? Korrekt heißt das ja Stadtratsmitgliederwahl, oder?
Korrekt heißt es Stadtratsmitgliederwahl, genau.
Denn das ist ja nun ein Teil, Stadtratsmitgliederwahl, dann haben wir die Ortsteilbürgermeister, die Ortsteilräte und die Europawahl. Bleiben wir mal bei den Stadtratsmitgliedern. Das ist ja eine spezielle Form des Parlaments, weil sie Teil der Verwaltung sind. Wie viele Parteien treten denn an? Das ist jetzt amtlich schon, oder?
Das ist jetzt schon amtlich. Genau, letzte Woche am Dienstag hat der Wahlausschuss getagt. Wir haben insgesamt 10 Wahlvorschläge zugelassen. Das heißt, 10 Parteien und Wählergruppen stehen auf dem Stimmzettel.
Das ist ja ein Riesending. Wir haben den jetzt mal hier vor uns. Wollen wir uns mal reingucken? Also sind 10 Parteien oder Wählerorganisationen. Partei muss es ja auch nicht sein. Ne? Das ist eine Initiative Mehrwertstadt. Das ist Wahlvorschlag 10. Wahlvorschlag 9 ist der dritte Weg. Dann Freie Wähler e.V., Piratenpartei Deutschlands, die FDP, die Grünen oder Bündnis 90, die Grünen, AfD, Alternative für Deutschland, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD, Die Linke ist Die Linke und Christlich-Demokratische Union Deutschlands ist CDU. Also 10 Parteien.
Und etwa, oder was ist etwa? Ich glaube 302 Kandidaten und Kandidatinnen
sind es genau. 302.
Das ist ja könnte, wenn jetzt noch mehr zugelassen worden wären, wäre der Zettel noch größer, oder? Das können Sie auch nicht beeinflussen. Das ist halt so
das
groß.
Das kann ich nicht beeinflussen. So viele, wie sich eben drauf bewerben, die müssen wir dann auch am Ende draufdrucken.
Das können wir ja nochmal kurz erklären, weil einige werden verwundert sein. Da gibt es ja zum Beispiel noch die Partei, die jetzt nicht mit dabei ist, weil es gibt ja schon eine Hürde und die Hürde heißt, ich brauche 200 Unterschriften und da musste ich wohl dieses Mal zum Bürgeramt gehen, also wenn ich die jetzt unterstützen möchte. Und da gab es, glaube ich, so ein spezielles Zimmer 317 und da konnte man seine Unterschrift abgeben. Das müssen wir mal kurz erklären. Das hat ja die Partei offenkundig nicht geschafft.
Also zur Stadtratsmitgliederwahl ist es so, man muss eben 200 Unterstützungsunterschriften bringen, also das Vierfache an Stadträten, die zu wählen sind, das muss man als Unterstützung beigeben. Das gilt zur Legitimation auch auf den Stimmzettel zu kommen und das haben sie eben nicht geschafft. Sie haben ungefähr so 162 Unterstützungsunterschriften gesammelt.
Und das war ja diesmal ein bisschen schwieriger. Ich musste ja quasi zu diesem Zimmer gehen, weil vorher war es ja immer so, dass man sich auch mit so einer Liste auf dem Anger stellen konnte und sagen konnte, hier wollen Sie Partei unterstützen oder eine andere Partei und dann unterschreiben konnte. Das war ja, glaube ich, erstmalig so, dass man aus Datenschutzgründen, oder vielleicht war es auch zum zweiten Mal, ich weiß nicht genau, aber das war ja früher einfacher, sage ich mal, auf diese Unterschriftenliste da gesetzt zu werden.
Bei der Wahl ist es schon immer, in der Behörde zu sammeln. Nur die Ortsteilbürgermeister, die als Einzelbewerber antreten, die dürfen zum Beispiel frei sammeln. Aber auch Ortsteilbürgermeister, die über eine Partei gehen, die noch nicht im Stadtrat vertreten sind oder im Land oder im Bund, die müssen auch Unterstützungsunterschriften sammeln. Das wäre dann auch in der Behörde gewesen.
Aber die Parteien, die schon in irgendwelchen Parlamenten sitzen oder Stadtrat sitzen, die brauchen die Unterschriften nicht. Habe ich das richtig verstanden?
Die brauchen das nicht, nein.
Das heißt zum Beispiel der dritte Weg, die mussten die auch Unterstützungsunterschriften sammeln?
die mussten auch Unterstützungsunterschriften sammeln.
Und die Freien Wähler nicht, weil sie ja schon drin sind. Mehrwertstadt auch, weil die ja noch nicht im Stadtrat sind. Und die Piraten nicht, weil sie ja mit einem Abgeordneten, aber das reicht genau. Dann.
Okay. Gibt es eigentlich eine Regelung, warum Liste 1 unbedingt CDUs? Weil bei den OB-Wahlen war es immer so, bei den Kandidaten hing das immer von den letzten Ergebnissen ab. Oder ist es einfach so gewählt, CDU ist eben Liste 1, Linke ist Liste 2?
Ja, das haben wir uns nicht frei ausgedacht. Das steht auch im Gesetz drin. Und zwar hängt es mit der Landtagswahl ab. Und zwar sind es die Stimmergebnisse der Landtagswahl. Danach wird zuerst sortiert, danach die der Stadtratsmitgliederwahl und danach eben nach alphabetischer Reihenfolge.
Das heißt, da wird nichts dem Zufall überlassen, dass Sie sich den Vorwurf der Bevorteilung oder dass Sie irgendwas protegieren, dass Sie das nicht machen. Das ist alles gesetzlich geregelt, selbst die Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
Genau, es gibt da klare Regelungen.
Wir können wählen. Wir haben drei Kreuze. Wir machen drei Kreuze. Und das Komplizierteste, was ich immer wieder vergesse, ist mit diesem Kumulieren und Panaschieren.
Panaschieren klingt so nach Essen zubereiten.
Ja, muss man auch was auseinanderhalten. Man kann das aufteilen und so weiter. Also halten wir mal fest, ich habe drei Kreuze oder ich habe drei Stimmen. Wie würden Sie das richtig ausdrücken?
Ich habe drei Stimmen.
Drei Stimmen und ich kann drei Kreuze machen?
Ich kann damit insgesamt drei Kreuze machen.
Aber ich muss sie ja richtig setzen. Das müssen Sie jetzt mal erklären. Weil ich kann die drei Kreuze ja auch so setzen, dass es ungültig ist. Ne? Also angenommen. Ich möchte jetzt Matthias Bärwolf bei den Linken wählen. Bis zu drei Stimmen kann ich ihm geben. Ich kann also alle drei einfach ihm geben und fertig.
Genau. Aber ich kann auch ein Beispiel machen. Wer ist denn hier irgendwie froh? Ich kann zum Beispiel Steffen Brekul oder Cindy Vetter, kann ich wählen von der CDU, kann ich ein Kreuz machen, weil Matthias Bärwolf das zweite Kreuz und dann wähle ich mal noch FDP zum Beispiel. Ne? Der war ja letztens in der Heute-Show, Thomas Kemmerich, dem kann ich ja auch ein Kreuz geben. Also ich kann über die Parteien hinweg Kreuze machen. Geht das?
Das geht, ja. Das wäre das sogenannte Panaschieren, verteilen heißt es einfach.
Panaschieren heißt, ich verteile meine drei Stimmen, meine drei Kreuze auf unterschiedliche Parteien. Kann ich auch innerhalb einer Partei auch panaschieren? Also dem einen was geben, der nächsten und dem...
Das kann ich natürlich auch machen.
So lege ich gerade ab, wann wird es denn eigentlich ungültig? Also klar,
wenn Moment, ich jetzt... letzte Frage. Ja, okay, es ist ja ein großes Loch hier, wo ich zum Beispiel jetzt nur mal die hier... FDP zum Beispiel, ne, weil der jetzt in der Heute-Show war. Wenn ich jetzt das große Kreuz bei der FDP mache, dann habe ich alle drei den ersten drei Stimmen gegeben, oder wie ist das?
Genau, die ersten drei Bewerber enthalten dann jeweils eine Stimme.
Wenn ich aber das große Kreuz mache, also nur ein Kreuz, darf ich ja nicht drei Kreuze irgendwo noch machen?
Das ginge, nur dann bleibt eben die Parteistimme außen vor. Das heißt, Sie setzen jetzt bei dem ersten Bewerber eine Stimme und verteilen die anderen beiden auch, dann werden die Bewerberstimmen gezählt, aber eben die Parteistimme dann nicht mehr, weil die ist dann mit null Stimmen belegt.
Also nochmal, ich habe jetzt zum Beispiel FDP angekreuzt oben, das ist also die Parteistimme, dann überlege ich mir, ach, ich will doch panaschieren und kreuze jetzt hier einmal AfD, SPD und Linke an, dann würden die kleinen Kreuze, sage ich mal, gültig sein.
Genau.
Dann kriegt die FDP dann gar nichts.
Also der Wählerwille muss richtig erkennbar sein.
Aber ich finde ja an der Regelung noch gut, dass trotzdem es nicht umsonst gewesen ist, dann trotzdem eben gültig ist, welche Kandidaten ich dann gewählt habe. Das ist schon mal gut. Ich würde gerne mal wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel nur zwei von drei Stimmen abgebe, dann müsste es ja theoretisch auch noch gültig sein.
Wenn Sie nur zwei Stimmen vergeben, ja, dann haben Sie eben eine Stimme verloren oder nicht verteilt.
Aber trotzdem, hab ich jetzt richtig, wenn ich jetzt das große Kreuz bei der Partei gemacht habe und trotzdem noch drei Kreuze bei anderen Parteien, ist das große Kreuz dann ungültig, weil die kleinen...
Sie haben direkte Kandidaten.
Alles da. Das ist auch, das wusste
ich. Nee, also muss ich auch sagen, also das ist ja immer so, man ist ja, wenn man dann in dieser Wahlkabine ist, immer so aufgeregt, deswegen nehme ich meistens immer noch jemand mit. Nein, war ein Schatz, nehme ich natürlich nicht, aber das es ist ganz interessant. Nicht
in die Wahlkabine.
Da,
na gut, Babys darf ich mitnehmen natürlich und kleine Kinder, oder?
Aber wie ist es mit, es gibt jetzt Ausnahmen, dass jemand mit in die Wahlkabine rein darf, weil es jetzt bei einer Behinderung oder bei was, gibt es da Ausnahmen, dass ich jemand mit reinnehmen darf in die Kabine?
Ja, natürlich, wenn ich eingeschränkte Bürger, körperlich, geistig, die können dann natürlich jemanden mitnehmen, wenn sie der Hilfe bedürfen. Das heißt, es ist dann die sogenannte Hilfsperson, die kommt dann mit in die Wahlkabine. Es kann auch jemand vom Wahlvorstand sein, also das heißt, wenn man Hilfe benötigt beim Ankreuzen des Stimmzettels.
Also jetzt nicht inhaltlich, können Sie mir mal sagen, was hier gut ist, sondern rein der Akt.
Genau.
Also ich weiß nur, um aus Nähkästen zu plaudern, das durfte ich damals, weil meine Oma, die war da schon hochaltrig, ein bisschen verwirrt, die kam eben rein in den Wahlraum, meinte, sie will Merkel wählen, das war bei der Bundestagswahl, ich will Merkel wählen. Sie wusste aber nicht so, wie es geht, und da hat man mir ausnahmsweise erlaubt, und das habe ich auch wirklich gemacht, dass ich ihr dabei behilflich bin. Man konnte ja Merkel nicht direkt wählen, aber dass sie zumindest ihre Stimmen dann der CDU gibt.
Da kommen wir mal zum Wahlgeheimnis. Wenn ich jetzt ein Beispiel da, die kommt rein, die Dame kann man nicht, die wollte halt Merkel wählen. Wenn ich jetzt reinkomme und erstmal schön meinen Livestream anmache und das alles filme, was ich da gerade mache, und um die Wahlkabine und schöne Fotos mache und dann, also ich mal angenommen, ich bin Influencer. Ich bin jetzt so richtig harter Inkontinent, wie heißt es, Influencer?
Influencer bist du ja letztlich auch, Carsten.
Natürlich.
Deine Sendung jetzt schon.
Ich gehe dann in die Wahlkabine und dann filme ich den Wahlvorstand ab und dann gehe ich in die Kabine rein und gucke so. Darf ich das machen?
Nein, das darf man natürlich nicht. Also erstens, das Wahlgeheimnis steht ja im Vordergrund, und zweitens hat natürlich auch der Wahlvorstand gewisse Persönlichkeitsrechte, die zu wahren sind.
Also ich kann, wenn jetzt ein Kamerateam kommt, die müssen sich vorher anmelden, Pressestelle, dann ist klar, dann dürfen die da filmen, aber ich kann jetzt nicht einfach hier loslegen und hier rumfilmen im Wahl, wie nennt sich das Ding?
Wahlvorstand im Wahllokal.
Ja. Genau. Im Wahllokal, genau damit.
Nein, das darf man nicht. Und die Filmteams, die melden sich vorher auch an und fragen natürlich auch, ob sie das dürfen. Nicht nur bei mir, sondern auch dem Wahlvorstand selbst, ob er gefilmt werden möchte. Ja.
Und wenn das jetzt trotzdem jemand macht, wenn jemand das Wahlgeheimnis bricht und da dermaßen offen sofort raustwittert, was er da macht und filmt, kann das zu Konsequenzen führen, dass es eine Stimme ungültig wird oder was?
Schwierig. Ja, ungültig wird es wahrscheinlich schwierig, weil diesen Stimmzettel wieder rauszufischen wird wohl kaum möglich sein. Der bleibt, die Urne bleibt ja bis 18 Uhr geschlossen, aber man kann natürlich strafrechtlich, könnte man auch mit vorgehen.
Könnte man machen, wenn das jetzt, sagen wir mal, um sich greift, aber eigentlich Respekt, warum ist das Wahlgeheimnis so wichtig?
Naja, ich meine, früher war das Wahlgeheimnis vielleicht nicht so wichtig, daraus weiß man ja auch, warum es heute so wichtig ist. Ne? Es sollte natürlich nicht jeder wissen, wie man wählt, um dann vielleicht im Nachgang noch sich gewisse Nachhaltungen aufzeigen zu lassen. Ja.
Also Wahlgeheimnis ist eine wichtige Sache. Also ich kann zwar sagen, was ich gewählt habe, aber den reinen Akt, der ist geheim. Deswegen gibt es auch diese Wahlkabinen, genau aus diesem Grund, nehme ich an.
Genau aus diesem Grund.
Vielleicht um den Wahlzettel hier, diesen übergroßen, nochmal das zu beenden, vielleicht nur ganz kurz Thema Ungültigkeit, also alles, was mehr als drei Stimmen ist, also wenn ich eine vierte Stimme und fünfte, sechste, ist klar, das ist alles ungültig.
Das ist ungültig. Ich darf auch nichts draufschreiben, also irgendwelche
Zusätze. Also wenn ich dritter Weg schreibe, ich ein vierter Weg oder sowas, oder zweiter Versuch oder letzter. Ja. Ich darf da nicht rumschmieren und jetzt irgendwie was.
Genau, das wäre dann ein ungültiger Stimmzettel. Bewerber nochmal hinzuzufügen, weil die mir vielleicht besser gefallen würden, wäre dann auch ungültig, oder meine Meinung mit draufzuschreiben.
Wenn ich jetzt irgendwie ein Smiley oder einen Spruch drauf mache auf dem Stimmzettel, ist auch ungültig?
Das ist auch ungültig, genau.
Wenn ich jetzt schreibe, Bolender ist doof, oder hier.
Das könnt ihr draufschreiben, der ist definitiv ungültig, ist doch klar.
Verstehe. Also ich kann jetzt nicht eine Nachricht hier, das geht nicht.
Also Carsten, ich würde dich ja wirklich gerne mal ins Wahllokal begleiten, was du da für Figuckchen alles machst. Das scheint ja für die Leute nicht so einfach zu sein. Übrigens, apropos für die Leute, es gibt ja rund 1200 Wahlhelfer, Wahlhelferinnen. Wird da noch gesucht aktuell? Weil ich habe nur auf der rvt.de-Seite gesehen, dass gesucht wird. Ich nehme an, dass, falls jetzt jemand zuhört, der Aufruf immer noch gilt?
Ja, ein paar wenige suchen wir noch. Es kann natürlich sein, dass es auch nochmal krankheitsbedingte Ausfälle gibt. Das hoffen wir natürlich nicht, dass sowas plötzlich auftritt, aber dass wir da auch nochmal nachbesetzen können. An ein paar wenigen Stellen suchen wir noch. Ja.
Ich habe in meinem Wahllokal einen sehr respektvollen Umgang erlebt, eine Form von Dankbarkeit, und sage, okay, danke, dass Sie sich hier hinstellen. Das ist ja wirklich nur anstrengend in so einem Klassenraum, da riecht es ja manchmal drin. Sich da mehrere Stunden hinzustellen, immer das Gleiche zu machen, korrekt zu sein. Ich habe mich bedankt, ich habe viele andere erlebt, die sehr freundlich waren. Also danke, dass Sie diesen Job machen. Sonniges Wochenende, alle sitzen irgendwie draußen und dann sitzen wir da in einem dunklen Klassenzimmer, also dunkel, aber naja, und macht diese Arbeit. Gibt es auch die anderen Beispiele, dass Menschen beschimpft werden oder dass eben sich Leute beschweren und die Stimmung nicht so gut ist?
Also es ist eher selten, dass diese Fälle auftreten. Es kann natürlich mal sein, dass jemand reinkommt, der vielleicht nicht ganz so freundlich ist. Wir hatten auch mal Betrunkene im Wahllokal. Mhm. Aber da ist der Wahlvorsteher ja auch in der Position, für Ordnung und Ruhe zu sorgen und die Person dann entsprechend auch zu verweisen.
Mhm. Aber an sich sind das auch viele Ehrenamtliche, oder sind das so zum Teil Zwangsverpflichtete aus der Stadtverwaltung, die das dann machen müssen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also eine Zwangsverpflichtung haben wir nicht. Das ist natürlich eine ehrenamtliche Aufgabe. Die ist freiwillig, und natürlich helfen auch viele Verwaltungsmitarbeiter da mit. Das ist auch der Großteil, aber eben auch viele Bürgerinnen und Bürger.
Also eine ehrenamtliche Aufgabe freiwillig, muss man nochmal sagen. Also das zum Thema Respekt und das.
Aber es ist bestimmt ganz interessant. Also ich würde es vielleicht selber auch mal machen wollen. Deswegen die Frage direkt an Sie: Wo muss ich mich hinwenden? Was muss ich tun dafür?
Ja, wir haben einen extra Wahlhelfereinsatz dafür, der das Ganze koordiniert. Brauchen wir ja auch bei 1200 Leuten. Da kann man sich gerne einfach an die Stadtverwaltung wenden, die 655-1988 oder 655-1989. Das ist der Wahlhelfereinsatz. Die E-Mail-Adresse wäre wahlhelfer@erfurt.de.
Gut, ich werde mal was hinschicken. Würde mich wirklich mal interessieren, weil es, glaube ich, ganz interessant ist, wer da so wählen geht. Also es bleibt natürlich alles Datenschutz, aber für einen selber ist, glaube ich, ganz interessant. Und vor allen Dingen, wann die Leute wählen gehen. Es gibt ja so die klassischen Wähler, die das gleich mit einem schönen Sonntagsspaziergang am Vormittag verbinden. Und dann gibt es ja die erst um 5:05 dann schnell noch ihr Kreuz machen. Das ist ja alles mit dabei quasi.
Ja, genau.
Können Sie genau sagen, wie viele Wahlberechtigte in Erfurt die wählen dürfen?
Ja, insgesamt so ungefähr 174.000.
Davon haben wir etwa 3.000 Erstwähler, ja, auch bei den Kommunalwahlen zumindest, ne? 16- bis 18-Jährige, die ja auch da das erste Mal wählen dürfen, die sind ja jetzt auch mit dabei.
Die sind jetzt auch mit dabei, die 16-Jährigen, genau. Zumindest für die Kommunalwahl.
Müssen die sich ausweisen oder was, wenn da so ein Kind reinkommt und sagt, hier, ich will mal wählen und so weiter, die haben genau, kriegen die eine Wahlbenachrichtigung, gleich Prozedere, die werden nicht anders behandelt als andere?
Nein, es gilt ja der Wahlrechtsgrundsatz gleich und gleich für alle und demnach werden die auch gleich behandelt. Und Kinder sind sie ja auch nicht mehr mit 16 Jahren, das kann man vielleicht nicht mehr so sagen. Die haben auch eine Wahlbenachrichtigung und man sollte natürlich immer, das gilt für jeden, auch den Personalausweis dabei haben.
Das wollte ich jetzt gerade sagen, man hat ja quasi die Wahlbenachrichtigung plus den Personalausweis eben mit dabei, dann ist es ja schon sichtbar. Und trotzdem die Frage, wenn jemand, wie läuft es denn da, wenn jemand jetzt am 26. Mai, genau an dem Sonntag, 16 Jahre alt wird, bekommt der dann auch schon prophylaktisch eine Wahlbenachrichtigung, weil klar ist, er dürfte oder sie dürfte ja dann auch wählen?
Genau, das Wahlrecht gilt für den Wahltag, deswegen wird er auch schon mit im Wählerverzeichnis gezogen.
Er hat auf alles eine Antwort, er ist souverän. Also Herr Bolender ist doch nicht doof. Also
brauchen Sie es auch nicht auf den Stimmzettel zu schreiben.
Mach ich nicht. Zumal sie ja doch ungültig wird, aber ich will mache ich nicht. Ich schreibe nichts auf den Stimmzettel, wird ungültig. Der ist ja riesig, der Stimmzettel, aber ist ja nicht der einzige. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Marbach wohne, dann kriege ich auch noch einen anderen Zettel dazu und noch die Europawahl. Also das ist ein Riesenteil, oder?
Ja genau, das ist eine sehr, sehr komplexe Wahl, nicht nur für uns als Wahlbehörde, sondern eben auch für den Wähler. Es sind bis zu 4 Stimmzettel, die es gilt anzukreuzen in den Ortsteilen. Das heißt, die Ortsteile, die eine Ortsteilsverfassung tragen, um das mal klassisch zu benennen, also sprich einen Ortsteil Bürgermeister wählen, die bekommen nochmal einen Stimmzettel für die Ortsteil Bürgermeisterwahl und für die Ortsteilratsmitgliederwahl.
Um wie viele Ortsteil Bürgermeister, Bürgermeisterinnen geht es denn? Also wie viele gibt es denn in Erfurt?
Insgesamt werden 41 Ortsteilbürgermeister gewählt.
Und ist es da auch so, ich kann mir ja vorstellen, man ist ja oft froh, dass überhaupt dass es jemand gibt, der das ehrenamtlich macht. Also kann man sagen, per wie vielen Ortsteilbürgermeistern vielleicht sogar nur ein Kandidat zur Verfügung steht und nicht mal Gegenkandidaten dabei sind? Das kommt natürlich auch vor.
Ja, das kommt auch vor. Wir haben in 27 Ortsteilen haben wir nur einen Bewerber auf dem Stimmzettel stehen und in 10 Ortsteilen haben wir 2 Bewerber. In 2 Ortsteilen ist es leider so, dass es da keinen Bewerber gab. Das ist Bindersleben und Molsdorf.
Bindersleben? Wir waren also begeistert von Bindersleben, Carsten.
Ja, stimmt. Wir waren letztens draußen. Ja. Aber, ja. Okay, ja. Naja, aber dann gibt es dann halt keinen Ortsteilbürgermeister.
Ja doch, wählen kann man trotzdem. Das heißt, man bekommt einen Stimmzettel, wo man jemanden draufschreiben darf, den man gerne als Ortsteilbürgermeister sehen
wollen. Da kann ich doch Norman Bolender draufschreiben. Aber ach so, Sie...
Ah, ich wohne leider nicht dort.
Verdammt, Mensch. Das wollte ich jetzt gerade noch fragen. Also ich kann jetzt nicht als jemand, der jetzt in Mitte sozusagen ansässig ist, kann ich nicht Ortsteilbürgermeister...
In welchen Ortsteil könnte ich Sie denn draufschreiben?
Ja, die Brühler Vorstadt wählt keinen Ortsteilbürgermeister, von daher bin ich da außen vor.
Na, das hätte ich ihn doch noch untergebracht. Naja, also wir haben dann Europawahl, also wenn ich jetzt in Mitte wohne, da habe ich natürlich nur den Zettel Europawahl und den klassischen. Das ist jetzt hier sehr dickes Papier, das ist ein Probedruck, das wird aber dann nochmal so dünnes Papier. Dürfen Sie verraten, wo das gedruckt wird oder wird es an unterschiedlichen Orten gedruckt, die Wahl?
Ja, für den Stadtratsstimmzettel war es ein bisschen schwierig, Druckereien zu finden, die dieses Format überhaupt drucken können. Wir haben eine Druckerei gefunden und genau, der Startschuss für den Druck erfolgt dann heute.
Ach, heute ist Startschussdruck. Ist das für Sie auch eine Premiere, das komplexe Ding in Ihrer Verantwortung abzuwickeln?
Ja, überhaupt die ganze Wahl abzuwickeln ist natürlich Premiere für mich, weil man natürlich jetzt selber in der Verantwortung steht. Vorher hatte man immer noch Herrn Schönheit, der vor einem stand. Genau.
Das wollte ich auch am Anfang nochmal fragen. Also Herr Schönheit hat schon natürlich eine Übergabe gemacht, nicht nur an einem Tag, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Der wird jetzt aber nicht nochmal heimlich am Sonntag, den 26. Mai, vorbeischauen und sagen, wenn es doch mal schief geht, dann helfe ich auch.
Ja, Schön hat natürlich seine Hilfe angeboten. Ich habe ja ein tolles Team hinter mir, die sind auch alle erfahren. Von daher ziehen wir die Wahl schon soweit ganz gut durch. Dadurch, dass aber so eine komplexe Wahl ist, ja, kann ich verraten, habe ich ihn um Unterstützung gebeten. Also er wird zum Beispiel die Wahlhelferschulung durchführen.
Sehr gut. Das wäre ein falscher Stolz zu sagen jetzt hier, der ist weg, ich muss alles alleine schaffen. Also sich helfen lassen, sich aufs Team verlassen und sagen, ich schaffe das nur als Team, als Gruppe, ist Ihr Grundsatz. Höre ich das richtig durch?
Genau. Also das kann man auch nur im Team schaffen. Man muss da wirklich zusammenhalten. Es ist sehr, sehr viel Stress, weil auch einige gesetzliche Abfolgen sehr knirsch gestrickt sind und da muss man eben wirklich zusammenhalten.
Wie sind die gestrickt?
Sehr knirsch, also eng gestrickt.
Wieder was gelernt.
Ja, ich komm nicht davon. Ich weiß nicht, also es ist eng gestrickt. Ist es auch der Grund, warum Sie die Stadtratsmitglieder, also die Kommunalwahl, erst am Montag auszählen und sagen, ich will sicher gehen?
Ja, das ist auch ein Grund dafür. Wenn man die Europawahl ausgezählt hat, dann ist es locker schon 21 bis 22 Uhr. An dem Sonntag wird noch die Ortsteilbürgermeisterwahl in den Ortsteilen, die eben Ortsteilbürgermeister wählen, ausgezählt. Das ist dann schon ziemlich spät am Abend. Und wenn man dann noch anfangen soll, den großen Stadtratsstimmzettel, der einen Umfang von 80 Zentimetern hat in der Breite, auszuzählen und da drei Stimmen zu suchen, irgendwann lassen die Augen dann sicherlich auch nach. Und deswegen starten wir Montag früh in der Frische mit der Stadtratsmitgliederwahlauszählung.
Also ich habe ernsthaft vor, wirklich Wahlhelfer zu machen. Sie machen mich da gerade neugierig. Und zwar möchte ich jetzt mal wissen, Sie haben ja schon gesagt, wo ich mich hinwenden muss. Dann höre ich jetzt Wahlhelferschulung. Wann findet die statt? Am gleichen Tag oder ein paar Tage vorher?
Nee, die findet den ganzen Mai statt. Die erste Wahlhelferschulung ist am 3.5. Wir schulen vor allem die Funktionen wie Wahlvorsteher, Stellvertreter und eben die Schriftführer und stellvertretenden Schriftführer. Es wird dann auch nochmal eine Schulung für Bürger geben, wenn die sich das nochmal vorher anhören möchten, wie das am Tag abläuft, dann können Sie da natürlich auch gerne hinkommen. Dies wird dann auch nochmal im Amtsblatt veröffentlicht.
Und dann ist ganz praktische Frage, weil mein Wahllokal ist im Ratsgymnasium. Wenn ich da jetzt nicht Wahlhelfer bin, ich weiß nicht, wo ich eingesetzt werde, in welchem Wahllokal, wie kann ich da trotzdem meine Stimme abgeben? Also falls ich jetzt in einem anderen Wahllokal Wahlhelfer bin, möchte ich ja trotzdem wählen gehen.
Ja, Sie haben tagsüber schon nochmal Zeit. Sie sind nicht den ganzen Tag dort angekettet und sind für die Wählerinnen und Wähler da. Sondern es hat natürlich jeder seine Pausenzeit und kann dann nochmal seine Stimme abgeben. Oder Sie nutzen eben, das werde ich dann auch machen, die Form der Briefwahl, weil ich am Sonntag mit Sicherheit nicht dazu komme, ins Wahllokal zu gehen.
Apropos, ist das gerade so angekettet im Wahllokal, das könnte ich mir jetzt gut vorstellen.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, ich kann es ja nicht aussuchen, welches Wahllokal. Das kann ja sein, also das wird ja dann verteilt. Ne? Ich bewerbe mich als Wahlhelfer und ich muss ja nicht unbedingt dort, wo ich wohne, dann Wahlhelfer sein.
Ja, wir suchen das schon so einzusetzen. Sie können ja Ihre Wünsche abgeben. Es ist ja teilweise auch so, dass uns Wahlhelfer schon seit vielen Jahren unterstützen, da feste Teams haben und die wollen auch in ihrem Team wieder zusammen sein. Das versucht man natürlich immer wieder auch hinzubekommen. Gegen Ende wird es dann natürlich schwierig. Da, wo noch Lücken sind, da wollen wir natürlich auch besetzen und von daher schaffen wir es dann vielleicht nicht unbedingt in direkter Wohnungsnähe.
Wo genau wird die Auszählung stattfinden? An welchem Ort?
Die Auszählung selbst findet dann auch im Wahllokal statt, ab 18 Uhr. Wenn der letzte Wähler sozusagen aus dem Wahllokal ist, dann fangen dann die Wahlvorstände an, die Auszählung durchzuführen. Am Montag dann eben auch wieder an gleicher Stelle. Und die Briefwahlauszählung findet in der Warsbergstraße 3 statt. Das ist das neue Verwaltungsobjekt am Gothaer Platz. Da haben wir nämlich dann 35 Briefwahlvorstände, die Briefwahlunterlagen auszählen.
Transparenz, Offenheit und die Darlegung, jegliches Prozedere, das ist ja wichtig, um das Vertrauen in die Wahl zu schaffen. Das ist ja wichtig, Sie machen mir als ein vertrauenswürdiger Typ, aber kann man sagen, gut, wer weiß, ich will das trotzdem mal wissen, ob Bulender nun doof ist in seinem Team oder nicht, ob die gute Arbeit machen, ob ich denen vertrauen kann. Ich will mir das mal angucken. Wie weit darf ich denn mir Ihre Arbeit anschauen? Gibt es sowas wie Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter, wo ich sage, ich will mal dabei sein, wie ausgezählt wird, wie das eigentlich läuft? Inwieweit kann man Ihnen denn bei der Arbeit zuschauen und darf man das?
Ja, also im Büro würde ich jetzt nicht jeden Tag Leute durchführen lassen, dazu habe ich nicht die Zeit. Aber natürlich kann man dann abends im Wahllokal, wenn man bei der Auszählung dabei sein möchte und sich das mal anschauen möchte, natürlich auch ins Wahllokal gehen. Man darf eben nur nicht die Ruhe und Ordnung des Wahlvorstandes stören und in die Auszählung eingreifen. Genauso wenig sind Fotos und Videos eben.
Aha, aber ich kann ja nicht sagen, ich mache mal so Wahlbeobachter, ich spiele das mal im Kleinen durch und gucke, wie das läuft. Also wir kennen ja, also DDR-gebrandmarkte Kinder wissen ja, dass da auch bei den Kommunalwahlen, in den letzten DDR-kommunalen Wahlen, ja sozusagen Fälschungen es gab und ne, Wahlbetrug und das kann ich mir auch anschauen. Das heißt, habe ich auch das Recht, bei der Auszählung dabei zu sein oder wie ist das?
Ja, also erstmal würde ich sagen, die Zeiten sind schon lange vorbei, wo dies vielleicht passiert ist. Sie sehen ja auch den Querschnitt der Wahlhelfer, ne? Das ist ja quer durch die Bevölkerung durchgehend und sie dürfen aber auch am Wahltag dabei sein, ja.
Also ich würde gerne mal, wenn wir gerade dabei sind, zur Zählung mal nachfragen, weil wenn jetzt nur ich als Wahlhelfer zähle, das ist ja, da können ja immer mal Fehler entstehen. Wie viele Leute zählen denn durch, dass das wirklich überprüft wird?
Insgesamt besteht der Wahlvorstand aus 7 Personen.
Also 7-mal wird ein Zettel quasi sich ganz genau angeschaut. Also es wird 7-mal überprüft, wenn man so will.
Na, den Stadtratsstimmzettel, der wird zum Beispiel vorgelesen. Das heißt, einer sitzt da und liest diesen vor, der andere macht eben seine entsprechenden Strichlisten. Das Ganze wird dann auch nochmal geprüft.
Mhm. Am Montag werden die Stadtratsmitglieder ausgezählt und am Sonntag Europawahl. Wie melden Sie das dann weiter? Also das muss ja dann irgendwo hingemeldet werden zum Bundeswahlleiter. Wie läuft das?
Ja, da gibt es eine richtige Meldekette und zwar haben wir ein Verfahren, das ist vom Landeswahlleiter zur Verfügung gestellt, da tippen wir die Ergebnisse ein. Das heißt, die Wahlvorstände geben uns zum einen eine Schnellmeldung, da stehen dann die Ergebnisse drin, die werden dann von einem Team wiederum eingetippt in das Verfahren beim Landeswahlleiter. Der Landeswahlleiter fasst es dann zusammen und meldet das dann eben an den Bundeswahlleiter.
Aufregende Sache, oder? Also Wahlen sind doch aufregend, das ist doch was total Spannendes, oder?
Gerade ich finde es schon spannend, ja.
Also wir auch, wir sind ja alle drei involviert, Sie sozusagen von der Zählseite, ich vielleicht auch, das muss ich mir wirklich überlegen, weil ich interessiert bin und wir werden ja auch berichten. Wir können jetzt schon mal sagen, dass wir am Montag, den 27. Mai auf jeden Fall eine Sondersendung machen, um dann aus dem Rathaus, um dann von den Ergebnissen zu berichten für die Stadtratswahlen.
Moment, da machen wir wieder für unser Ding oder kann da auch Publikum hinkommen? Wie ist das wieder mit Publikum gedacht, Herr Bolender?
Das ist eine offene Veranstaltung, da kann natürlich auch Publikum dazukommen. Die Bewerber werden sicherlich auch kommen von den Parteien und werden sich dann die Ergebnisse live vor Ort anschauen.
Das heißt im Ratssitzungssaal oder im Festsaal?
Wir werden wieder im Ratssitzungssaal sein.
Das ist eine schöne Atmosphäre, schöne Möbel, können wir uns nicht so ausbreiten, aber es gibt eine große Leinwand, wird alles projiziert und wir werden das ein oder andere Gespräch mit den Kandidatinnen und Kandidaten führen.
Riesen. Jetzt nochmal einen Schritt zurück, das war jetzt der Montag. Mich interessiert der Wahlsonntag jetzt mal so vom praktischen Ablauf her. Wann klingelt bei Ihnen der Wecker am Wahlsonntag?
Ach, das muss ich mir selber noch überlegen. Entweder 5 Uhr oder 6 Uhr. Ich werde auf jeden Fall sehr früh im Büro sein und dann geht es auch schon los.
Dann ist ja, glaube ich, so, das können Sie, wissen Sie ja besser. Ich weiß nur, wir haben vor Jahren mal einen Kurzfilm gedreht, da war Ihr Vorvorgänger noch involviert, der Herr Schubert. Und da haben wir gefilmt, wie die Wahllokalleiter die Wahlunterlagen jeweils abholen. Aber vielleicht ist es gar nicht am Wahltag, sondern vorher schon passiert. Die hatten so silberne Koffer. Das war ganz interessant. Ich weiß gar nicht, wann das gemacht wird. Auch an dem Wahlsonntag?
Das wird dann am Samstag gemacht. Das schafft man am Sonntag alles nicht. Die Wahlvorstellungen selber treffen sich ja 7 Uhr, 7.30 Uhr, richten schon mal das Wahllokal ein, um pünktlich 8 Uhr zu öffnen, sodass die Koffer dann am Samstag geholt werden und diese klassischen silbernen Koffer, von denen Sie gesprochen haben, die haben wir auch heute noch.
Ach schön, ja. Wunderbar. Nee, das war richtig auffällig, wenn so Leute mit silbernen Koffer durch die Stadt laufen. Okay, also Sie um 5 und 6 stehen Sie auf, fahren dann los und wie geht es dann so weiter? Ab um 8 machen ja die Wahllokale auf.
Ja genau, die Wahlvorstände melden dann uns nochmal, dass sie vollzählig sind. Falls dann doch nochmal kurzfristige Ausfälle geben sollte, ist allerdings eher in geringer Zahl zu erwarten. Dann haben wir auch nochmal Reserve-Wahlvorstände, wo wir die Leute dann vor Ort bringen. Wenn irgendetwas fehlen sollte, vielleicht ein Schlüssel nicht gefunden wird oder sowas, dann agieren wir auch sofort, dass eben immer pünktlich um 8 geöffnet werden kann.
Fahren Sie da viel hin und her durch die Stadt oder sind Sie sozusagen an so einer Art Leitstelle im Rathaus und koordinieren nur, delegieren nur?
Ich sitze dann in der sogenannten Leitstelle des Rathauses. Wir haben eine Wahlhelfer-Hotline auch geschalten. Das heißt, wenn es Probleme in Anführungszeichen im Wahllokal geben sollte oder man eben nicht weiß, wie man jetzt agieren soll, dann kann man mich natürlich immer anrufen seitens der Wahlhelfer und auch abends zur Auszählung, falls es da noch Fragen gibt.
Ich wähle ja in der FH und wenn da zum Beispiel, ich komme rein und dann plötzlich steht so ein großer Wesselmann, so ein großes, riesengroßes Wahlplakat und hat noch jemand hingeschaut. eingestellt. Was passiert denn dann?
Ja, das wird abgehangen.
Ja. Also das heißt, Wahlwerbung im bestimmten Umkreis von wie vielen Metern ist verboten?
Ja, so eine richtige Meteranzahl gibt es leider nicht mehr. Jetzt heißt es unmittelbar am Gebäude oder beim Zugang des Wahlobjektes.
Also das heißt, wenn da in der, wie heißt die Straße da von der Fachhochschule, wenn da vor große Wahlwerbung ist, dann wäre das nicht erlaubt?
Wenn es direkt vor dem Zugang des Wahllokals ist, ist es nicht erlaubt.
Mhm. Kommen wir mal zu der noch mal ganz kurz nachgereicht. Wesselmann, das habe ich ja durch die ausgelernt. Das sind Großplakate.
Das ist ein Gattungsname, wie jetzt, man sagt ja Tempotaschentuch, obwohl es viele andere Hersteller von hervorragenden Papiertaschentüchern gibt, aber es ist halt ein Gattungsname geworden. So. Und Wesselmann ist ein Großplakat. Diese großen Plakate, die jetzt überall an den Straßen stehen, Riesenteile. Und es gibt eine Firma, die das Monopol hat, die das, und deswegen eben Wesselmann. Also,
wieder was gelernt.
Diese großen Teile, wer entscheidet eigentlich, wo die stehen dürfen? Also wenn man jetzt hier in die Jahrhundert lang fährt, dann kann man sich ja gar nicht mehr auf den Straßenverkehr konzentrieren. Da ist ja, warum macht da keiner einen Auffahrunfall? Die stehen da ja überall. Wer entscheidet das, wo die stehen? Hat das was mit Ihnen zu tun?
Nee, das hat zum Glück nichts mit mir zu tun. Die Entscheidungen treffen die Parteien selber, wo sie ihre Plakate aufhängen. Sie müssen es eben vorher anmelden und das machen sie beim Ordnungsamt.
Ah, das Ordnungsamt entscheidet schon, da darf es stehen, darf es nicht. Und diese Firma, die das macht, die muss dann sich auch mit dem Ordnungsamt irgendwie einigen. Da haben sie gar nichts damit zu tun.
Nein, da habe ich nichts damit zu tun.
Das wäre jetzt die nächste Frage, das ist jetzt eine Ergänzungsfrage. Ich weiß auch nicht, ob Sie das beantworten können, weil wir uns gefragt haben, Carsten und ich. Es gab ja einige Parteien und Kandidaten, Kandidatinnen, die schon sehr früh, schon im Februar hingen da die ersten Plakate, ob es da nicht so eine Regelung gibt, ab wann man eigentlich wirklich die Plakate vor einer Wahl aufhängen darf. Also ich weiß nicht, ob Sie was dazu sagen können oder ob das auch ein Fall fürs Ordnungsamt ist, wo man nachfragen müsste.
Das ist eher ein Fall fürs Ordnungsamt. Ich kann das jetzt auch nicht genau sagen, wo es da diese Vorschriften gibt.
Irgendwelche Fristen gibt es schon, aber das ist zum Glück nicht Ihr Thema. Wenn Sie das auch noch sich damit behängen müssten, dann wäre es ein bisschen viel. Aber geregelt ist es auf jeden Fall. Was ich weiß, es muss auch ein paar Wochen nach der Wahl muss das Zeug abgehangen sein. Ansonsten ist es offene
Ordnung. Meistens hängt es ja noch eine Woche rum, genau, und dann wird es dann beseitigt. So,
jetzt haben wir über den Europawahlzettel schon gesprochen. Den haben Sie jetzt gar nicht mit.
Den habe ich leider nicht
mit. Nee, aber den gibt es auch. Der ist aber ist der auch so groß wie der, wie das Ding hier?
Der ist nicht so breit, aber er ist sehr lang. Er hat eine Länge von 96 Zentimetern, also ein knapper Meter, den man da auch ausfalten kann und wo man sich dann eben entsprechende Parteien aussuchen kann.
Was kann ich da wiederum falsch machen? Da darf ich jetzt auch nicht drauf schreiben, zum Beispiel Hucke ist doof oder Rose ist ja nett oder was jetzt. Das darf ich nicht drauf schreiben. Wird es auch ungültig? Habe ich da auch drei Stimmen? Wie läuft es bei der Europawahl?
Bei der Europawahl haben Sie genau eine Stimme.
Also nur für den Kandidaten, für die Person.
Nur für die Partei.
Nur für die Partei. Siehst du, wie unwissend ich bin.
Ich bin wirklich dann überrascht manchmal. Hier. Manchmal ein Kreuz, eine Partei und dann geht es nach der Liste.
Jetzt können wir ja wirklich mal, also wirklich nochmal zusammen addieren. Also drei Stimmen Kommunalwahl, ne, haben wir jetzt ja gesagt. Also Stadtrat. Eine Stimme Partei Europawahl und dann eventuell eben noch Ortsteilbürgermeister.
Ja.
Also habt ihr ja gesagt, bis zu fünf Stimmen. Nee, ich würde sie nochmal für mich nochmal ein bisschen ordnen.
Na, ich sehe schon, Sie brauchen Hilfe in der Wahlkabine. Können Sie ja vorher beantragen, ich komme dann gleich mal mit rein. Also wenn man die. Aber mit der Hilfe, das ist ja wirklich so, wir lachen jetzt drüber. Es ist für manche Leute, und jetzt, wenn ich jetzt dran denke, auch überfordernd. Ich kann aber schon, wenn ich in der Wahlkabine bin, dann nochmal rausgehen und dann doch nochmal fragen und sagen, wie soll ich das hier machen? Also es ist ja keine Schande, oder?
Nö, eine Schande ist es auf keinen Fall. Am besten lieber vorher fragen, bevor man es dann in die Urne eingeworfen hat, wenn man sich eben unsicher ist und der Wahlvorstand oder eben auch im Briefwahlbüro, wenn man jetzt Briefwahl beantragt, da wird Ihnen schon geholfen.
Mhm. Wir haben über die EU-Bürger nicht gesprochen, die ja auch wählen können. Das sind, glaube ich, sind es wieder 5.000 oder so, die in Erfurt wählen können.
Also die keinen deutschen Pass haben aber EU-Bürger sind.
Aber EU-Wahl und Kommunalwahl wählen können.
Sollen wohl 5.000 Leute sein, also Herr Schönheit,
ja, meinte nur so. Das sind etwa 5.400 haben wir jetzt, glaube ich, nochmal vor der Wahl angeschrieben. Die können zur Kommunalwahl wählen. Bei der Europawahl müssen sich eben entscheiden, müssen sie in ihrem Herkunftsland die Stimme abgeben oder hier in Deutschland wählen. Wenn sie das machen möchten hier in Deutschland, dann müssen sie vorher nochmal einen Antrag stellen.
Aha, da kann man nicht panaschieren. Sagen wir, ich wähle jetzt mal hier in Kroatien und dann nochmal in, das geht natürlich nicht.
Nee. Aber interessant, hätte ich das zum Beispiel auch nicht beantworten können. Wenn das jetzt eine Quizfrage wäre, hätte ich sogar gesagt, weiß ich nicht, ob das auch mal anders war, ob man sozusagen in seinem Herkunftsland und in den Ländern, in denen man lebt, das machen konnte. Weiß ich nicht, ob das mal geändert wurde, aber aktuell ist es offenkundig so.
Nein, das durfte man nicht. Ein Politiker hat es mal ausgewiesen, dass er das wohl gemacht hat. Das kam da nicht so gut an in den Medien, aber...
Ich glaube auch Giovanni Di Lorenzo, also der Chefredakteur von der Zeit, hat das, glaube ich, auch mal gemacht. Ja. Mhm. Ja, wir haben noch so ein paar Fragen übrig. Klasse, wir können ja mal gucken, was ich hatte zum Beispiel, apropos Hilfe brauchen, weil das fand ich ganz interessant. Es gibt ja 141 Wahllokale, glaube ich, und 95, habe ich gelesen, sind barrierefrei. Wie läuft denn das zum Beispiel mit Menschen, die jetzt eben da so einen Hintergrund haben, Rollstuhlfahrer, Rollstuhlfahrerinnen, die bekommen dann gleich mit der Wahlbenachrichtigung, guckt man dann schon, dass dann barrierefreies Wahllokal ist oder im Zweifel müsste ich dann helfen lassen oder wie läuft das?
Ja, also wir versuchen natürlich immer alle Wahllokale barrierefrei zu gestalten oder eben dort Wahllokale einzusetzen, wo wir eine Barrierefreiheit haben, aber wir bekommen es in Erfurt eben nicht zu 100% hin. Wir haben von 141 Wahllokalen sind 106 barrierefrei. Wir haben dann noch einige mit Rampe, das heißt gerade in den Bürgerhäusern sind teilweise nochmal mobile Rampen vorgestellt, sodass man da gut reinkommt. Ansonsten gibt es eben die Möglichkeit der Briefwahl an der Stelle.
Wie errechnen Sie eigentlich die Wahlbeteiligung? Zählen Sie denn alles zusammen? Wie läuft das genau?
Ja, so viele Wähler, wie eben an den Wahltag ihre Stimme abgegeben haben, die werden zusammengezählt und werden eben mit den Wahlberechtigten verrechnet.
Macht das eine Software oder wie läuft das? Sie sind ja, also ich frage jetzt den IT-Techniker, ist da was Vorgeschriebenes oder können da die IT-Nerds aus der Stadtverwaltung selbst ein Programm schreiben oder wie läuft sowas?
Ja, wir haben natürlich ein geschriebenes Programm, mit dem wir die Wahlergebnispräsentation füttern, die wir selber auf rfr.de dann auch präsentieren oder eben an dem Montag im Ratssitzungssaal. Und es gibt natürlich die Software vom Landeswahlleiter auch her, da gewisse Wahlbeteiligungen oder eben Prozente zu ermitteln.
Dessen Software nehmen oder können Sie das hier auch selber was schreiben?
Na, wir haben beide Varianten. Also zum einen liefern wir dem Landeswahlleiter natürlich die Ergebnisse, damit er die auch selber hat und auch selber präsentieren kann und eben auch an den Bundeswahlleiter leiten kann. Und wir haben natürlich nochmal eine extra Software, wo wir eben eine eigene geschriebene Datenbank, wo wir eben unsere Wahlergebnispräsentation füttern.
Ist durch IT die Arbeit der Wahlleiter oder Statistik einfacher geworden oder ist es einfach mehr Stress, weil man viel mehr Datenbanken pflegen muss und sich um ganze Computertechnik kümmern muss?
Nein, es ist schon einfacher geworden. Ich meine, früher musste man vielleicht die Briefe noch selber alle schreiben. Heutzutage macht man das mit Seriendrucks etc. oder eben Programme, die einen das entsprechend schon ausgeben.
Was halten Sie von Wahlautomaten? Also in Amerika kann man ja aufs Knöpfchen drücken.
Ja, man kann das sicherlich aufs Knöpfchen drücken. Es gibt bei der Bundestagswahl auch die Möglichkeit, diese zu verwenden. Wir haben sie nicht im Einsatz. Es wird auch eher nicht so stark in Deutschland genutzt. Da schreibt ja auch regelmäßig der Chaos Computer Club seine Bewertungen dazu. Und bisher haben wir da noch nichts, wo wir auch wirklich den Einsatz wagen würden.
Also das heißt, dass die Gefahr von Manipulation, von Hacking aus Ihrer Sicht noch zu groß?
Die ist aus meiner Sicht noch zu hoch, ja.
Apropos nicht genutzt, teilweise wird ja das Wahlrecht auch nicht genutzt. Ich bin immer wieder überrascht, wir hatten jetzt das letzte Mal eine Stichwahl bei der Oberbürgermeisterwahl, da lag die Wahlbeteiligung bei 36%, muss ich mir überlegen, so etwa ein Drittel. Das heißt also, von diesen 174.000 Wahlberechtigten werden vielleicht am Ende dann auch noch 50.000, 60.000 hingehen. Haben Sie denn so leichte Erfahrungswerte, wovon das abhängig ist? Manchmal ist es ja auch vom Wetter abhängig, ne? Das bei Sonnenschein wird besser gewählt.
Ach so,
ich weiß es nicht. Oder umgedreht, ich weiß es nicht. Also manchmal kann ja sowas auch noch eine Rolle spielen. Aber 36% fand ich für eine Stichwahl erstaunlich wenig.
Ja, das war sicherlich sehr, sehr wenig. Wir hatten bei der letzten Europakommunalwahl ca. 48% gehabt. Ich denke, das kann man auch steigern, wenn man die Bundestagswahl sieht, die immer unbedingt bei 75% so in etwa liegt. Es ist natürlich auch ein Stück weit wetterabhängig, da haben Sie schon recht. Sonne ist vielleicht nicht unbedingt das Beste an diesem Tag. Da nutzt natürlich viele das schöne Wetter. Regen ist es auch nicht unbedingt. So ein halb bewölkter Tag mit leicht kühlen Temperaturen ist schon super.
Interessant.
Ich fand es nur interessant, weil ich kann immer nur sagen, Mensch, also ich bleibe jetzt auch mal neutral, aber ich bin einfach überrascht, dass Leute nicht wählen gehen. Ich hatte kürzlich auch wieder so, war ich Augenzeuge von jemand, der seine Wahlbenachrichtigung bekommen hat und hat gesagt, kann ich gleich wegschmeißen, brauche ich. Also ich gesagt, wie, Sie gehen nicht wählen? Nee, er will nicht wählen gehen. Also es gibt offenkundig immer noch genügend Leute, die ihr Wahlrecht einfach nicht wahrnehmen.
Der moralische oder erhobene Zeigefinger hilft da wahrscheinlich nicht, aber vielleicht die Erinnerung daran, dass da ein ganz schöner Aufwand dahinter steckt und dass das, was auf kommunaler Ebene und auch auf europäischer Ebene entschieden wird, eben nicht egal ist. Dürfen Sie als Normenblender sagen, ja, wählen gehen finde ich gut, schätzt meine Arbeit, stärkt die Demokratie, oder ist das, würde das schon Ihre Neutralität verletzen?
Na, die Neutralität betrifft es da noch nicht. Ich kann natürlich sagen, dass ich mir wünsche, dass viele Leute wählen gehen. Ich darf natürlich nicht sagen, wen sie wählen sollen.
Ist klar. Sind Sie eigentlich Mitglied einer Partei oder darf man sowas nicht sein als Wahlleiter?
Nein, ich bin völlig neutral, also habe ich auch keine Parteimitgliedschaft.
Wir hatten immer mal das Gespräch in all den Jahren mit Herrn Schönheit, da ging es um so Wahlpflicht. Also es gibt ja Länder, wo es Wahlpflicht geht. Da habe ich so ein bisschen Sympathie durchgehört, da durfte man natürlich auch nicht sagen, sondern eigentlich müsste man die Leute zu ihrem Glück zwingen. Können Sie das nachvollziehen, dass es in Ländern Wahlpflicht gibt?
Ja, das kann ich sicherlich nachvollziehen, aber dann sind wir ja wieder bei Ihrem Beispiel mit der DDR und da war das vielleicht nicht ganz so frei und jetzt haben wir die Wahlrechtsgrundsätze und da gibt es eben einen und der heißt Freie.
Freie, geheime,
gleiche.
Unmittelbar und allgemein.
Können wir wenn ich es zusammenkriege, können wir das nochmal auseinanderdröseln, was das bedeutet? Frei heißt?
Dass ich
mich entscheiden kann, hinzugehen genau. Oder nicht. Geheim hat man auch gesagt, also es darf jetzt nicht bekannt sein, ich darf jetzt nicht meinen Namen drüber schreiben. Ne? Also das, genau. Dann ist es ungültig, also es ist frei, geheim, gleich bedeutet was?
Dass Frauen und Männer beide wählen dürfen, seit 100 Jahren.
Genau, das ist jetzt ziemlich genau. Bevorzugen, genau.
Was hat man noch?
Unmittelbar.
Unmittelbar, ich wähle jemanden direkt.
Aha. Und das letzte?
Und allgemein, war es allgemein?
Und allgemein, was genau. Die Wahlen sind allgemein angelegt und sind für jeden zugänglich,
aha, der eben das Wahlrecht hat. Das ist ein hohes Gut und das klingt jetzt mal, also das klingt ja pathetisch, aber dafür tragen Sie ja die Verantwortung. Und trotzdem sind Sie noch so ruhig, aber doch ein bisschen aufgeregt schon, oder?
Ja, der Wahltag naht, es ist natürlich, die Tage werden kürzer. Ne? Außer die Arbeitstage, die werden länger. Mhm. Und da ist natürlich viel zu tun. Und natürlich wird man dann auch hier und da mal aufgeregt. Ja.
Das können wir vielleicht am Ende des Gesprächs nochmal so ganz kurz einordnen, in welcher Phase wir jetzt sind. Also wir haben jetzt ja gesagt, also bis Sonntag gehen jetzt die Wahlbenachrichtigungen noch raus. Dann beginnt die Phase der Briefwahl. Also was heißt das jetzt für Sie so konkret jetzt die letzten 4 Wochen? Also ist da die Woche davor wahrscheinlich dann schon die arbeitsintensivste oder ist das im Gegenteil sogar die Woche, wo es nochmal entspannt ist, weil alles schon vorbereitet ist?
Ja, es ist natürlich so, dass wir die Wahl nicht erst 1-2 Monate vorher planen. Wir fangen schon ein Jahr zuvor an. Also wir haben für die Europakommunalwahl im September angefangen, schon die Wahlgebietsgliederung uns abzustimmen. Wir haben angefangen, Wahllokale zu suchen. Na, das ist natürlich auch nicht immer leicht, auch überall reinzukommen und dann Wahllokale einzurichten.
Das oft sind es Schulen oder Bürgerhäuser,
muss man sagen. Oft sind es Schulen, Bürgerhäuser, Kitas, genau, oder eben soziale Einrichtungen, wo wir rein können. Ja, und dann geht es eben weiter. Dann ist schon der Aufruf der Einreichung zur Wahlvorschläge, der Wahlausschuss, den haben wir jetzt hinter uns. Und jetzt geht es eben wirklich stark auf die Briefwahl zu. Das heißt, jetzt werden die Mitarbeiter des Briefwahlbüros geschult, dass sie nächste Woche dann auch fit sind für ihren Einsatz. Und dann bearbeiten wir die Tausenden an Anträgen, die jetzt auf uns einströmen und verschicken die Briefwahlunterlagen in alle Welt. Und die Wahlhelfer werden jetzt in diesem Monat geschult. Und ja, dann geht es eben stark auf den Wahltag zu.
Und nach der Wahl ist vor der Wahl, weil dann ist ja schon Landtagswahl. Das, oder?
Das kann man so sagen. Wir haben nicht wirklich viel Luft. Wir können mal kurz Luft schnappen gehen, kriegen vielleicht auch noch mal 1-2 Wochen Urlaub versetzt hin. Aber dann geht es im Grunde genommen im Juli, August schon wieder komplett mit der Planung der Landtagswahl weiter.
Wenn gerade mal nicht Wahlen sind, haben Sie auch einen Job, nämlich Sie sind für die Statistik zuständig. Ganz wichtig ist für eine Stadtplanung, für all das, was passiert. Ich muss ja Zahlengrundlagen haben. Das ist eine Arbeit, die Sie auch noch nebenbei machen oder ist es eigentlich Ihre Hauptbeschäftigung?
Sowohl als ob. Ne? Es ist jetzt natürlich eher eine Nebentätigkeit, weil die Wahlen im Vordergrund stehen. Jetzt ist der Fokus 100% auf Wahlen gelegt. Da fällt Statistik eher in den Hintergrund. Aber wenn die Wahlen vorbei sind, ich hoffe, sie sind auch bald vorbei, dann können wir wieder Statistik aufnehmen, Statistiken erarbeiten. Und die sind natürlich gerade für unsere Fachplanungsbereiche immens wichtig.
Also mal fragen wollte, das ist eine Frage, die bei mir noch übrig geblieben ist. Ich weiß nicht, ob da was vorliegt, weil ja schon bei den letzten OB-Wahlen, Stichwort Erstwähler, Erstwählerinnen, da hat man diese Zahl 3000, dürfen es theoretisch wahrnehmen. Weiß man da, wie viele es dann auch tatsächlich wahrgenommen haben, weil es ja so eine große Diskussion ist. Kann ja auch sein, dass die Erstwähler, Erstwählerinnen gar nicht so das in Anspruch genommen haben. Weiß nicht, ob da was vorliegt.
Ja doch, die Wahlbeteiligung sah ganz gut aus. Ich habe jetzt allerdings keine Zahlen mitgebracht, die müsste ich nochmal ergründen, aber die Beteiligung war schon recht gut.
Ach, das können Sie nachvollziehen. Sie können zwar nicht sagen, was die gewählt haben, aber dass die da waren, das wird natürlich angekreuzt. Also wenn der 17-jährige Kevin Schnuffibuff und dass der da war und gewählt hat, ist klar, das können Sie genau erfassen.
Das konnten wir dann erfassen.
Mhm. Und was machen Sie da? Also würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Also da sieht man 16 bis 18 und dann wird weiter unterteilt 18 bis 25. Machen Sie sowas auch, ja, dass man sieht, wie viele Ältere, wie viele über 60-Jährige haben gewählt, wie viele 25 bis 45-Jährige oder wie wird das dann unterteilt? Was wird da alles so untersucht?
Ja, genau. Wir konnten es eben im Nachgang nachvollziehen. Bei der Europawahl ist nochmal die Besonderheit der repräsentativen Stimmzettel. Ich glaube, das ist nochmal interessant. Da steht nämlich zum Beispiel in einigen Bezirken auch ein Merkmal drauf, ob es sich um einen Mann oder Frau handelt und eben in einem gewissen Altersschnitt. Die Stimmzettel werden dann auch weitergegeben, sodass zum Beispiel der Landeswahlleiter da auch entsprechende Statistiken draus erstellen kann, um zum Beispiel zu sagen, wie wurde in gewissen Altersbereichen oder zwischen den Geschlechtern gewählt.
Hm. Was interessant finde ich jetzt hier bei diesem übergroßen Wahlzettel, das Geburtsdatum ist sozusagen kein Problem, das kann man veröffentlichen.
Ja, also das ist kein Problem,
genau. Ja, weil das ja auch ganz interessant ist, wenn man
zumindest
sieht,
welches Geburtsjahr. Alter.
Geburtsjahr. Genau, das Geburtsjahr steht drauf.
Teil Altersdiskriminierung, finde ich. Ne? Man sagt, hier muss ich da,
ich finde es auch ganz interessant. Also, weil
ja,
wir
uns immer gefragt haben. Als Boulevardjournalist, aber naja. Bürgerinformationssystem, also Sie sind ja im Grunde Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger, ne? Die auch Statistik. Wie weit kann ich mich im Detail informieren? Es gibt ja zwei, es gibt erfurt.de und dann gibt es dieses Bürgerinformationssystem, was ja auch mal gefüttert wird mit den Dingen, die im Stadtrat passieren, was es ja auch noch nicht so lange gibt. Wird das noch ausgebaut oder ist es jetzt also im Stand, wo Sie sagen, das ist top?
Ja, ich glaube, top ist man nie. Es gibt ja auch immer wieder neue technische Änderungen und Veränderungen und mit denen muss man dann natürlich mitgehen, sodass ein Ausbau ja immer möglich ist. Ne?
Das heißt, ich kann auch die ganzen Zahlen auf erfurt.de, komme ich auf dieses Bürgerinformationssystem und auch auf Ihrer Seite kann ich das alles nochmal nachlesen. Wie ist vor 5 Jahren gewählt worden, letzte OB-Wahl, ist alles nachlesbar?
Das ist alles nachlesbar, www.erfurt.de/wahlen, da kommt man zu unserem Auftritt und da kann man sich die ganzen Wahlen anschauen und schauen, wie in den letzten Jahren gewählt wurde. Wir haben dann immer nach einer Wahl auch eine gewisse Berichterstattung, sodass man auch nachschauen kann, wie in den einzelnen Stadtteilen gewählt wurde. Das kann man dann alles nachlesen.
Herr Bolender, wir haben jetzt eine Stunde geplaudert, wir fassen nochmal für uns, also auch festigen und wiederholen und festigen, weil wir zwar nicht so, wir vergessen, aber wir fassen deswegen nochmal zusammen. Also, Herr Hucke hat schon eine Wahlbenachrichtigung bekommen, ich nicht. Ich warte, wie lange sollte ich warten und nochmal Geduld haben, wenn ich in den nächsten 4-5 Tagen nichts bekomme, sollte ich Sie mal anrufen?
Ja, also Sonntag ist sozusagen die Deadline, wenn vielleicht am Montag und Dienstag nächste Woche noch jemand eingeht. Ich glaube, das ist auch noch okay, aber danach sollten Sie schon mal anrufen.
So, da kriege ich meinen Wahlbenachrichtigungsschein. Den bringe ich am besten mit ins Wahllokal und wo mein Wahllokal ist, steht auch auf dem Wahlbenachrichtigungsschein drauf.
Da steht alles mit drauf.
Mhm, gut, wenn ich lesen kann, hat das Vorteile. So, dann nehme ich meinen Personalausweis noch mit und gehe an dem Wahltag hin. Dann sitze ich,
gehe ich... Von 8 bis 18 Uhr geöffnet, kann man ja auch nochmal sagen.
Von 8 bis 18 Uhr geöffnet, wichtig. Dann sitze ich vor dem großen Ding hier, Stimmzettel zur Wahl der Stadtratsmitglieder. Jetzt kann ich kumulieren, panaschieren. Mache ich ein Kreuz bei einer Partei, die ersten 3 Stimmen für die Liste. Will ich panaschieren, gebe ich verschiedenen Kandidaten von verschiedenen Parteien jeweils eine Stimme oder einer Person alle 3 oder einer Person 2 Stimmenkreuze und einer kann ich also schön verteilen.
Genau,
das war, Sie unterbrechen mich, wenn ich jetzt...
Das war alles richtig.
War alles richtig.
Bislang volle Punktzahl, Herr Rose.
Ja. Und das mit dem Ding, wenn ich jetzt für eine Partei oben das große Kreuz mache bei der Partei und dann 3 Kreuze verteile, dann gelten die 3 Kreuze.
Das fand ich interessant.
Mein direkter Wähler Wille und so weiter. Gut, das sagen wir kumulieren, panaschieren, fertig. So. Nichts draufschreiben.
Dann hast du da einen Wahlzettel für die Europawahl. Wie ich gelernt habe, da wählst du dann, hast du eine Stimme und wählst die Partei, nicht die Person. Weil bei der Bundestagswahl hast du ja sozusagen erst eine Zweitstimme mit Partei und Person. Das habe ich gelernt.
Ortsteilbürgermeister und Ortsstadträte heißen sie?
Ortsteilräte,
genau. Ortsteilräte, da kann ich nicht viel falsch machen.
Ja, das kommt drauf an. Falsch machen kann man immer etwas. Bei Ortsteilen, wo nur ein Bewerber draufsteht, dann kann ich diesen entweder ankreuzen oder ich kann da auch jemanden mit draufschreiben. Da gibt es auch nochmal ein extra Feld dazu. Wenn es keinen Bewerber gibt, schreibe ich jemanden drauf. Wenn es mehrere Bewerber gibt, 2 und mehr, dann kann ich mir einen auswählen. Da habe ich aber auch eine Stimme immer. Und bei Ortsteilratsmitgliedern, da wird es jetzt etwas verrückter, da habe ich so viele Stimmen, wie Ortsteilräte zu besetzen sind. Wenn es weniger Bewerber waren, dann reduziert sich die entsprechende Stimmzahl. Da steht aber drauf, wie viele Stimmen ich habe.
Aber das kommt vor, glaube ich, ne? Dass dann manchmal auch zu wenig Bewerber sind.
Das kommt auch vor.
Ja. Wenn ich jetzt, ich kann mich ja selbst wählen, wenn ich zur Wahl stehe, also ich jetzt in dem Fall nicht, aber kann ich mich als Ortsteilbürgermeister kannst du selber drauf schreiben.
Ja, natürlich.
Ach so. Interessant.
Naja, ja. Gut. So. Also wir haben gelernt, wo war es jetzt, gibt es Probleme noch, Bindersleben, aber jetzt wäre es auch zu spät. Ne?
Das wäre jetzt eh zu spät.
Genau. Wäre zu spät, wenn, dann muss man am Wahltag, können die Leute da entscheiden, in Bindersleben und Molsdorf was noch.
Okay. So, okay, wir haben noch 2 Minuten, nochmal ganz kurz Briefwahl. Ab wann kann ich Briefwahl machen und wo muss ich hingehen?
Die Beantragung ist jetzt schon möglich. Wie gesagt, entweder nutze ich die Wahlbenachrichtigung oder ich nutze den Online-Auftritt, den Online-Wahlscheinantrag. Das kann ich jetzt schon alles beantragen. Ab nächste Woche, den 6.5., ist das Briefwahlbüro geöffnet. Die Öffnungszeiten stehen auch auf der Wahlbenachrichtigung mit drauf. Und da kann ich dann die Briefwahl direkt auch durchführen.
Und das ist wieder in welcher Etage?
Das ist wieder im Rathaus in der ersten Etage im sogenannten alten Archiv. Dort kann ich die Unterlagen beantragen. Wir haben auch entsprechende Kabinen stehen, wo man auch die Wahl direkt machen kann.
Was wir auch nochmal ergänzend sagen können, fällt mir jetzt gerade ein, ist es möglich, dass es eine Stichwahl zumindest bei den Ortsteilbürgermeistern gibt. Das wäre dann Sonntag, der 9. Juni. Muss man eben sehen. Es kann sein, dass man, wenn man jetzt einen Ortsteilbürgermeister haben will, Ortsteilbürgermeisterin, dann eben nochmal zur Wahl geht. Und auch da gibt es Möglichkeiten der Briefwahl, muss man dazu sagen.
Genau, da gibt es auch Möglichkeiten der Briefwahl. Die kann ich jetzt auch schon direkt pro forma mit beantragen. Das heißt, wenn dann feststeht, dass eine Stichwahl stattfinden sollte, dann schicken wir entsprechend auch die Unterlagen demjenigen zu.
Wenn die Wahl so cool, so ruhig, so gelassen und so fundiert abläuft, wie Norman Blender letzte Stunde hier aufgetreten ist, mache ich mir keine Sorgen, habe ich vollstes Vertrauen.
Ja, ich auch.
Muss ich nicht überhaupt irgendwo hinschreiben, Bolenda ist doof, gar nicht, im Gegenteil. Bei Ihnen mache ich mir ein bisschen Sorgen, Sie müssen mal anketten im Wahlbüro. Ich muss halt sehen, dass ich den Weg finde und so weiter. Aber okay, wir sind ja auch lernfähig. Herr Bolenda, ich wünsche Ihnen viel Glück, viel Kraft für Ihr Team, dass Sie da alles gut meistern. Mache ich mir keine Sorgen und man spürt, die Arbeit macht Ihnen Spaß, das kann auch helfen. Wenn die Arbeit Spaß macht, dann läuft das auch. Haben wir irgendwas vergessen? Wählen gehen, oder?
Wählen gehen, das wäre, glaube ich, nochmal ganz gut. Ansonsten haben Sie mich, glaube ich, vom Wissen her leer gesaugt.
Ja.
Wüsste ich jetzt nicht, was ich noch hinzufügen sollte.
Alles. Und wir sehen und hören uns dann am Montag, weil ja die Kommunalwahlergebnisse erst am Montag bekannt gegeben werden, ausgezählt werden. Am Montag, wann fangen wir an? Am
27. Mai, wann fangen wir an? So ab um 11
Uhr werden wir anfangen. Und das sind Sie dann natürlich auch schon da, schon ein bisschen eher. Kann man sich mal den ehrwürdigen Sitzungssaal anschauen. Da gibt es ja auch schöne Sachen, schöne Möbel und kann da Platz nehmen. Muss ich nicht vorher anmelden, einfach reinkommen und zuhören.
Man kann einfach gucken. Reinkommen, genau.
Super. Das war Norman Bolenda, der neue Kreiswahlleiter für Statistik und Wahlen zuständig. Und mit ihm haben wir gesprochen. Ich bedanke mich fürs Gespräch.
Dankeschön.
Dankeschön.